Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Korte und Rink, dem VRM-Podcast zur politischen Lage in Rheinland-Pfalz, Hessen, aber vor allen Dingen in Deutschland. Auch heute darf ich als VRM-Chefredakteur wieder mit dem renommierten Politikwissenschaftler Professor Dr. Karl-Rudolf Korte über die aktuelle Situation sprechen. Und ich glaube, keiner unserer bisherigen Podcasts war so spannend wie dieser aufgrund der Tatsache, was sich in den letzten Tagen in der Bundesrepublik getan hat. Herr Korte ist jetzt, glaube ich, wieder in Rheinhessen angekommen. Deswegen starte ich heute mal mit einem Gute.
Ja, Gute sage ich dann auch. Ich darf auch mit dem renommierten Chefredakteur der Allgemeinen Zeitung und der VRM besser gesagt auch sprechen und freue mich darauf, dass wir das aufarbeiten können über die Dinge, die bei denen wir richtig lagen und bei denen wir falsch lagen.
Da haben Sie jetzt antizipiert, Herr Korte, mit was ich einsteigen könnte, und zwar mit der Tatsache, dass letzte Woche im Podcast einer von uns beiden der Meinung war, die Ampelpartner seien zu schwach, um auseinanderzubrechen und es gäbe keine Neuwahlen. Sie haben sich quasi geirrt.
Schon, aber ich fange lieber mit der positiven Nachricht an. Ich habe Trump vorher gesagt, und zwar sehr klar und sehr intensiv. Das war auch Teil unseres Gesprächs. Das sollte jetzt nicht untergehen. Ist klar, dass Sie als Journalist mit dem Negativen beginnen. Das ist klar, das erwarte ich auch nicht anders von Ihnen. Aber deswegen wollte ich ja nochmal in Erinnerung bringen, in der einen Sache lag ich richtig, in der anderen sage ich nicht richtig, weil es mir schwer vorstellbar war, wie zerrüttet die persönliche Beziehung war, wie diese kalte Wut, die Scholz ja dann auch formuliert hat gegenüber dem Finanzminister, was mit Scholz auch gemacht hat, ganz offensichtlich. Denn ich denke, ein paar Monate vor der Wahl vorgezogen, hat nicht wirklich jeder der drei Ampelpartner Vorteile. Insofern konnte ich nicht verstehen, warum man das dann so strategisch angeht. Offenbar ist es aber einfach passiert, wie oft im Leben, auch bei politischen Koalitionen.
Genau, nochmal kurzer Exkurs, da gebe ich Ihnen natürlich recht, dass Sie bei der US-Wahl gesagt haben, Umfragen lagen in den letzten Malen immer fundamental daneben. Wie jetzt auch dieses Mal, dass Trump alle Swing States gewinnt, hatte keiner vorausgesagt. Aber gucken wir nach Deutschland. Wo fängt man an, wo hört man auf, über die vergangene Woche und die verschiedenen Aspekte zu sprechen, gerade in so einem Podcast? Deswegen steige ich ein mit der etwas allgemeinen Frage, Herr Korte, wenn Sie jetzt so die letzte Woche oder seit Mittwochabend Revue passieren lassen, wie blicken Sie da drauf als Politikwissenschaftler?
Ja, Reloaded. 2005 die Erinnerung an die Wahl, die dann vorgezogen wurde von Schröder und Müntefering. So war zumindest die Ausrichtung nach der verlorenen NRW-Wahl. Das ist also das ist 20 Jahre her, dass es schon mal eine vorgezogene Wahl gab. Und auch Reloaded über die Konstellation überhaupt mit einer Vertrauensfrage einen Bundestag nicht nur aufzulösen, sondern im Vorfeld auch eine Entlassung des Koalitionspartners, damals Schmidt und Genscher. Also Schmidt hat die FDP-Minister rausgeworfen. Das ist über 40 Jahre. Ja. Also solche Konstellationen in der Verbindung damit, dass das Grundgesetz alles geregelt hat. Wir haben also keinen Ausnahmezustand, sondern wir haben durchaus eine Stabilität. Wir haben keine Zeit, die ohne Parlamentarismus agiert und auch keine Zeit, die ohne eine Regierung agiert. Das legt das Grundgesetz fest.
Zumindest meiner Erinnerung nach, die jetzt nur ein Teil dieser von Ihnen angesprochenen Wahlen noch erreicht, für den anderen bin ich zu jung, ist es aber etwas miteinander gesitteter damals zugegangen. Also schon klar in der Meinung, aber das, was wir gerade sehen, rund um diese Diskussion, um einen Neuwahltermin beziehungsweise um das Datum der Vertrauensfrage, geht ja doch auch ein wenig hin und her. Und man hat aus meiner Sicht das Gefühl, dass da versucht wird, sich gegenseitig voneinander herzutreiben.
Ja, die Schmidt-Formulierung kann man sich im Bundestag, die er damals vorgetragen hat, gegenüber Genscher und den anderen Mitgliedern der FDP, waren auch harsch, waren auch stark, waren auch abwertend, aber nicht so persönlich abwertend wie das, was Scholz gegenüber dem Finanzminister inszeniert hat und vorbereitet hat in besonderen Staccato-Sätzen, die immer mit zu oft eingeleitet waren, damit man die auch sehr gut behält und auch in der Wahrnehmung in Erinnerung behält, vor allen Dingen. Das war ungewöhnlich. Und insofern weicht es natürlich im Detail dann ab, wenn man historische Vergleiche bringt. Aber Die Schuldzuweisung ist der klassische Moment in solchen Konstellationen. Es geht um Beziehungen, die enden. Das ist, kennt man aus Scheidungen, aus Ehebeziehungen, die enden. Wer ist schuld? Und dann weiß man aber auch aus der Lebenserfahrung, so sind die Umfragedaten im Moment auch, dass doch jeder eine Teilschuld mitträgt. So wird das in den Umfragen auch festgehalten. Und vielleicht kann man diesen Vergleich ganz gut ziehen. Er ist bisher geschieden praktisch, ne? Scholz von Finanzminister, und ob er verwitwet wird, das hängt ja davon ab, ob die FDP noch reinkommt oder nicht. Wenn sie nicht mehr reinkommt, dann ist er auch Witwe.
Ist die Art und Weise, wie die bisherigen Ampelpartner miteinander sprechen und die Form der Schuldzuweisung, wie Sie sie eben beschrieben haben, etwas, was beim Wähler verfängt, oder wandeln die Beteiligten gerade auf dem schmalen Grat, zum Beispiel Politikverdrossenheit insofern zu fördern, dass es ja gerade wenig um Inhalte geht, sondern eben nur um diese Schuldfrage?
Das ist nur eine kurze Phase. Das sehe ich optimistisch, dass mit der Festlegung jetzt, wann der Wahltermin ist und wann die Vertrauensfrage gestellt wird, das wird ja in dieser Woche sich klären, da bin ich ganz sicher. Die Ausrichtung der Parteien auf die Mobilisierung ihrer eigenen Anhänger startet und damit ganz starke Mitteprojekte ins Zentrum rücken, wie man einen funktionsfähigen Staat wiederherstellen kann. Jeder für sich. Und das macht die Mitteparteien am Ende stark. Wir werden Unterschiede kennenlernen, die wir vielleicht so noch nicht gesehen haben. Dieses Ringen um unterschiedliche Perspektiven, das wird aus meiner Sicht eine zuversichtliche Perspektive geben und wird in den Hintergrund drängen, das, was in diesen Tagen noch das Geschacher ausmacht, um bestimmte Terminierungen.
Dann würde ich gerne den Blick auf die verschiedenen Beteiligten richten, auch um es etwas zu sortieren und dann vielleicht ein großes Ganzes daraus konstruieren zu können. Gucken wir auf Olaf Scholz. Sie haben eben schon seine Rede angesprochen. Noch am Mittwochabend, war das eine gute Rede oder war das eine Wutrede?
Es war eine kalte Wutrede, die mich an die Zeitenwende-Rede genau erinnert hat. Er hatte auch die gleiche Mimik. Bei ihm ist ja wenig an Mimik erkennbar. Das war auch in der Intonierung, in der Sprachhaltung. Also diese Sprechaktkonstellationen waren ganz ähnlich wie bei dieser Sondersitzung. Auch hier hatte er die Provokation der Freiheit durch Putin, die hat er vorgelebt in dieser Rede. Alles, was er vorhatte in dieser Legislaturperiode, war ihm klar, funktioniert so nicht. Es ist ein Neustart in vielerlei Hinsicht. Und hier war es jetzt genauso. Das Ende hat ihn auch in eine Wutkonstellation gebracht, bei der er nochmal ganz klar auch die Perspektiven sozialdemokratischer Politik ins Zentrum gerückt hat, was er erreichen möchte und damit auch schon ein bisschen die Tonalität für den kommenden Wahlkampf gelegt hat. Also eine ganz ungewöhnliche Rede für einen Bundeskanzler und eine ganz ungewöhnliche Rede für diesen Bundeskanzler, weil sie auch, wie er es dann technisch vorgetragen hat, über diesen Teleprompter etwas in Erinnerung bleiben wird, was bisher von allen anderen Reden abgewichen ist.
Ein Aspekt seiner Rede war ja die Frage, über die gefühlt gerade nicht nur das politische Berlin diskutiert, sondern auch die ganze Nation, sein Plan zur Festlegung und zum Stellen der Vertrauensfrage am 15. Januar. Können Sie A nachvollziehen, dass er diesen Zeitplan aufgemacht hat, und glauben Sie B, dass der zu halten ist bei all dem, was in den vergangenen Tagen darüber diskutiert und passiert ist?
Der Bundestag hat mit dieser Woche nicht verplant. Hier fällt ja diese Woche auch diese Regierungserklärung am Mittwoch an. Auch eine spektakuläre Sache, bei der wir ab 13 Uhr bestimmt sehr historische Reden hören werden. Aber davon abgesehen gibt es noch 3 Sitzungswochen bis Weihnachten. Und ich rechne ganz fest damit, dass in einer dieser 3 Sitzungswochen auch eine Vertrauensfrage gestellt wird in diesem Jahr. So hat er sich in den letzten Stunden letztlich auch artikuliert, und davon kann man dann 21 Tage rechnen für den Bundespräsidenten und dann wieder maximal 60 Tage, in dem es dann zu einer Wahl kommt. So schätze ich das ein. Die Konstellation des Kanzlers war ganz klar. Er möchte wieder eine Aufholjagd starten. Er braucht sehr viel Zeit dazu und hat das jetzt mit dieser Terminierung so vor. Es ist eine berechtigte Wahlkonstellation, die da auch eine Rolle spielt. Und das ist etwas, was die anderen Parteien ja auch übernehmen. Jeder ist am Ende für sich selbst unterwegs zur Mobilisierung der eigenen Wähler. Und das ist von dem Ende der Ampel genau auch die Konstellation, die natürlich für die Sozialdemokratie auch gilt. Und so ordne ich das ein.
Hat dann aber an diesem Abend und seiner persönlichen Terminierung schlichtweg die Zeit gefehlt, um das mit zumindest dem grünen Koalitionspartner abzusprechen? Oder hat sich da jetzt einfach öffentlich eine Dynamik entwickelt, wenn Sie jetzt abschätzen, dass er das doch noch in diesem Jahr tun wird, weil das ja wieder entweder ein handwerklicher Fehler ist oder ein Einräumen des eigenen Fehlers, wenn er es jetzt doch früher macht?
Nein, es wirkte konditioniert. Er bestreitet das, aber es wirkte so, dass man sagt, wir wollen noch zwei, drei, vier gemeinsame Projekte mehrheitsfähig machen, vielleicht auch mit wechselnden Mehrheiten, wie das bei Minderheitsregierungen der Fall ist, oder der sogenannten Fußgängerampel, die sich jetzt Mehrheiten sucht. Das war so zu verstehen, dass er dann auch bereit ist, vielleicht nochmal über den Termin neu nachzudenken. Diese Konstellation ist an dem Abend so entstanden, aber in bewusster Absicht, diese Dinge miteinander zu verbinden, sodass man auch das Bemühen sieht, vielleicht noch ein paar inhaltliche Punkte zu übersetzen und nicht nur alles einfach hinzuwerfen aus seinem Amtseidverständnis heraus. Aber wir müssen einfach sehen, diese Festlegung ist ausschließlich Sache eines Kanzlers. Das ist ein ganz starkes Instrument, was er hat, die Vertrauensfrage einzubringen innerhalb von 48 Stunden zwischen Antrag, Mustern und Abstimmung liegen. Die ist immer ein Signal, dass er schwächelt. Ist nie ein Signal von Stärke. Wir haben wenige Vertrauensfragen in den letzten 70 Jahren ja gehabt. Das ist immer ein Anfang vom Ende. Und auch mit dem Vorhaben, dass daraus eben ein negatives Votum wird, dass er hofft, keine Mehrheit zu haben, um eine Neuwahl herbeizuführen. Diese Konstellation gab es ja auch schon. Also das ist das eine Instrument. Und die Fraktionen können von sich aus natürlich konstruktives Misstrauensvotum einbringen. Also die gegen die Regierung eingebrachte starke Votum des Parlaments, dass sich einen neuen Kanzler organisieren kann. Auch darüber kann man natürlich spekulieren. Ich sehe keine Mehrheit. Aber diese beiden Instrumente muss man im Augenblick im Auge behalten.
Wobei Scholz jetzt entgegen, oder er hat ja die letzten Tage auch hochgehalten und Habeck ja zum Beispiel auch, dass diese Vertrauensfrage auch zu Recht beim Bundeskanzler liegt, weil auch das Instrument dann auch ein Zeichen der Stabilität oder der Ordnung ist in offensichtlich instabilen Zeiten, weil wann stellt man schon eine Vertrauensfrage?
Ja.
Aber er hat jetzt zuletzt gesagt, das müssten jetzt Merz und Mütze nicht miteinander ausmachen. Ist das
Ja,
einfach nur den
cool.
Ball irgendwo anders hingeworfen oder?
Ist kurios, weil das ist keine Sachen, die die Fraktionen untereinander ausmachen. Das macht nur Sinn in der zusätzlichen Verhandlungslage, wann dann ein Wahltermin sein kann. Das betrifft natürlich die Fraktionen. Aber die Terminierung der Vertrauensfrage ist keine Aufgabe, die die Fraktionen haben. Das sollte man ihnen eigentlich auch nicht übertragen.
Ist es für Sie logisch, dass Olaf Scholz dann auch wieder als Kanzlerkandidat die SPD in diesen Wahlkampf führt? Oder hätte man in der SPD auch noch anders darüber sprechen können, ob das der Zeitpunkt wäre, einen unbeliebten Kanzler vielleicht, also mit einem neuen Gesicht ins Rennen zu gehen?
Nein, er organisiert ja gerade den Aufbruch, den er selbst anführen möchte. Der zweifelt ja nicht an sich, er zweifelt nicht an seiner Vernunft, er zweifelt nicht an seinen Plänen und geht deshalb zu 100% davon aus, dass er der Kandidat ist, dass auch diese kurze Frist, die jetzt da ist, eine Partei seine und die anderen natürlich sehr diszipliniert an ihm auch als Kandidaten festzuhalten. Da geht er von aus und das ist auch genau das, was eintritt.
Man hätte aber von außen schon den Eindruck haben können, dass es vielleicht für ihn noch besser gewesen wäre, wenn er manchmal etwas mehr an sich gezweifelt hätte im Sinne von Hinterfragen, oder?
Er ist ein still in sich hinein reflektierender Typ, aber mit so einer Knäckebrotkommunikation keiner, der üppig uns daran teilhaben lässt. Und alle Gesprächspartner haben immer den Eindruck, dass er schon weiß, was er will und dass er das aber nicht einem mitteilt und von sich auch überzeugt ist, dass er es zum zweiten Mal noch einmal mit einer Aufholjagd schafft. Das ist das, was ihn antreibt. Und insofern sehe ich da jetzt keine Konstellation, bei der man davon ausgeht, dass jetzt durch Umfragewerte, wer ist populärer, dann in so eine Position kommt. Es geht um eine Machtkonstellation, von der er überzeugt ist und auch die Fraktion am Ende überzeugt ist, viele der Abgeordnetenmandate retten zu können. Und ich schließe nicht aus, eben, dass die hohe Dynamik des Parteienwettbewerbs, die wir jetzt bis Ende des Jahres und Anfang des Jahres haben werden, viele der Zahlenwerke, die wir bisher kennen, durcheinander wirbeln.
Schauen wir mal auf den zweiten von den Reihen, die ihr diese Woche Absichten erklärt haben. Christian Lindner, Sie haben mir in einem davorliegenden Podcast mal gesagt, Sie glauben nicht, dass er derjenige ist, der aktiv raus will, weil er nämlich nach seinem Aus als Generalsekretär und dem Platzen der Jamaika-Koalition 2017 nicht als, ich sage es jetzt umgangssprachlich, Dauerverpisser dastehen möchte. Jetzt ist er ja nicht rausgegangen, sondern rausgegangen worden. Wie bewerten Sie denn seine Performance in der letzten Woche?
Ja, er wäre dann dreimal praktisch abgehauen als Generalsekretär, das Jamaika-Aus und dann jetzt. Insofern ist das diesmal verfeinert in einer anderen Konstellation. Er wurde rausgeworfen, aber alles deutet ja darauf hin, dass die auch bereit waren, vorzeitig rauszugehen oder zumindest auch für Neuwahlen sich einzusetzen. Also das Ende hängt auch mit ihm unmittelbar zusammen. Er wirkte getroffen. Er wirkte so, als hätte er sich verzockt. Er wirkte angefasst durch das, was der Kanzler über ihn formuliert hat. Und er ist noch nicht wirklich sortiert, weil das, was die FDP ja ausmachen könnte, ist schon lange nicht mehr da. Also es gibt so eine zukunftsträchtige Zielgruppe, die sie angesprochen hat. Urban, digital, aufstiegsorientierte Bürgerinnen und Bürger, die diese Partei ja gewählt haben. Aber die hat die FDP schon lange vernachlässigt. Sie ist ja eher an den überalterten, erzkonservativen, vielleicht kann man sagen, Europa-staatsskeptischen Flügel eher orientiert. Und ob das am Ende ausreicht, um 5% hinzubekommen, ist schwierig, denn es scheint als Alleinstellungsmerkmal nur das zu bleiben, was er jetzt mehrfach betont hat, auch in dem Abend, dass er so eine Art Verfassungsminister eigentlich war. Das finde ich sehr interessant. Die Wahrnehmung, die eigentlich Buschmann als Justizminister gehabt hat. Er war der Einzige, der die Verfassung noch in der Hand hatte und sie gerettet hat wegen der Schuldenbremse. Und so, das ist die Geschichte, die er verbreitet. Und er verkennt dabei, dass er ja ein Integrationsamt hat, an dem er eben gescheitert ist. Er ist gescheitert, er hat keinen Haushalt aufgestellt. Das ist die Aufgabe des Finanzministers, hat er nicht hinbekommen. Und er ist eben nicht nur Parteivorsitzender, sondern er muss mit allen Ressorts in irgendeiner Weise ringen um einen gemeinsamen Konsens bei Haushaltsfragen. Er hat in den letzten Monaten doch immer wieder gezeigt, dass er nicht zu diesem Konsens bereit ist, sondern viel stärker auf Ideologie Gelb gesetzt hat.
Ist das dann vor dem Hintergrund ein Zeichen der Stärke und des Gestaltens oder eher tollkühn und naiv in diesem Moment, wo die Umfragewerte eher darauf hindeuten, dass die FDP generell um den Einzug in den Bundestag bangen muss, zu sagen, sein Ziel ist es, in einer neuen Regierung wieder Finanzminister zu werden?
Ja, kühn. Aus der Situation heraus kann man das verstehen, aber für alle Beteiligten war erstmal dieses Aus offenbar eine Erlösung, so wirken ja alle und sortieren sich jetzt neu. Er muss das formulieren, um die Arbeit fortzusetzen. Der Kanzler hat auch gesagt, er will ein Mandat haben, um die Arbeit fortzusetzen. Das ist eine normale Formulierung, aber ich sehe jetzt nur das Alleinstellungsmerkmal der Schuldenbremse und ich sehe auch nur ein bisschen reine Lehre, wirtschaftsliberal an Dinge heranzugehen unter dem traditionellen Freiheitsverständnis, individuellen Freiheitsverständnis der FDP. Ob das für 5% reicht, das ist im Moment so nicht erkennbar. Aber ich sehe nicht, dass er andere wichtige Punkte ins Zentrum gerückt hat. Auch das Papier, was ja dann ein Entscheidungspapier war, enthielt ja genau diesen Grundduktus.
Einer, der sich an den 5% für die FDP bei der nächsten Wahl nicht mehr orientieren muss, ist Volker Wissing. Was haben Sie gedacht, als Sie dessen Pressekonferenz gesehen und dessen Entscheidung wahrgenommen haben?
Ja, Verantwortungsethik. Das steht bei ihm im Zentrum. Er hat das Amtsverständnis so wahrgenommen, wie man das von einem Mandat auch erwarten dürfte. So kennen wir ihn auch aus Mainzer Zeiten. Er ist da ein sehr geradliniger Akteur, der Verbindlichkeit herstellt in allem dem, was er macht. Insofern ist er seiner Linie absolut treu geblieben. Ich fand das sehr verständlich, wie er das formuliert hat. Ob ihm noch einige andere folgen in den nächsten Tagen, das werden wir sehen, ob es bei Mehrheitsentscheidungen vielleicht auch keine einstimmigen Positionen der gesamten Fraktion der FDP gibt, das werden wir sehen. Denn mit der Rückerinnerung am Start dieses Podcasts von vor 40 Jahren erinnern wir uns natürlich an viele der FDP-Mitglieder oder einige markante FDP-Mitglieder, die dann zur SPD damals gewechselt sind. Und ob sowas noch ansteht, das werden wir sehen. Also es war ein Alleinstellungsmerkmal in den Turbulenzen dieser Tagen, aber finde ich schlüssig begründet und nachvollziehbar, so wie Wissing das gemacht hat.
Obwohl er sich aus der eigenen Partei ja sehr viel logischerweise Kritik anhören musste, aber da ist dann häufig auch das Wort Verräter gefallen, auch von den eigenen Staatssekretären. Da ist ihm jetzt natürlich breite Ablehnung entgegengetreten.
Ja, er ist souverän unabhängig. Das nimmt er in Kauf. Er weiß, dass er nur durch die Partei in diese Rolle gekommen ist, aber das ist die letzte Aufgabe, die er wahrnehmen will und die will er zu Ende führen. Das ist sein Verständnis.
Kommen wir zu Robert Habeck, der hat jetzt diese Woche vielleicht aufgrund der Entwicklung etwas vorgezogen, weil wir ja vorher schon auf den Wiesbadener Parteitag am kommenden Wochenende geschaut haben, seine Kanzlerkandidatur bekannt gegeben, was jetzt, glaube ich, in der Sache nicht mehr überraschend war. Aber es wurde ja dann viel auch über die Art und Weise, wie er das begründet hat, diskutiert. Wie sehen Sie ihn jetzt in dieser Woche?
Es kann ein Glücksfall sein, jetzt so einen Wiesbadener Parteitag zu haben hier in der Nachbarschaft und natürlich so gelegt, dass VRM darüber richtig berichten kann. Das ist ja das Hauptgebiet VRM. Das haben sie klug mit Herrn Habeck im Vorfeld abgestimmt, ganz weitsichtig. So viel Einfluss hätte ich ihnen gar nicht zugetraut.
Ja, das machen viele, dass die
Glückwunsch.
das uns nicht zutrauen, aber wir sind weitsichtiger, als man manchmal
Ja,
denkt.
das merke ich. Was vor 3, 4 Wochen noch ein bisschen seltsam daherkam, ist jetzt super gut terminiert. Sie können sich neu aufstellen. Die Robertisierung der Grünen wird voll Wiesbaden prägen. Die Partei ist super diszipliniert dann hinter ihm, weil der Zeitraum darüber mit Kritik zu beginnen ist nicht mehr da. Man muss sich zusammenreißen und das unterstützen, das, was er konzeptionell vorschlagen wird. Und die Ausrichtung ist doch vollkommen klar. Diese, wir haben schon drüber gesprochen, die progressive Merkel-Lücke in der linken Mitte ist verwaist und da versucht er natürlich einzudringen. Mit seiner Art, Gefühle loszutreten, mit seiner Art, Emotionen zu wecken, große Geschichten zu erzählen, ist er sicherlich der attraktivste Wahlwerber, der unterwegs sein wird und der voll auf die Städte abzielt, dass die speckgürtelstarken Bereiche unserer Städte, da ist das grüne Mobilisierungspotenzial. Also günstiger könnte der Parteitag gar nicht liegen. Das sind ja ohnehin als Parteitage immer Hochfeste der Autosuggestion, aber diesmal noch ausgebrochen deutlicher.
Ich habe in den vergangenen Wochen unseres gemeinsamen Podcasts hier schon mitbekommen, dass ich eher der Typ für die Spekulation bin und Sie der für die wissenschaftlichen Einordnungen. Vielleicht kriege ich Sie jetzt trotzdem ausnahmsweise mal auf den Pfad der Spekulation gelockt. Welches Szenario gäbe es denn für einen Kanzler Robert Habeck von den Mehrheiten her?
Die Dynamik des Parteienwettbewerbs, da habe ich schon angesprochen, da ist viel in Bewegung. Wir orientieren uns als Wählerinnen und Wähler jetzt nochmal neu und anders angesichts der Zeitstruktur und der Personen, die uns vorgestellt werden. 4 bis 5 Kanzlerkandidaten könnten ja am Ende dabei sein und wir wissen, dass der Sondierungsweltmeister am Ende Kanzler wird, nicht der, der die stärkste Fraktion stellt. Es könnte also auch sein, dass er aus der zweiten Position heraus Mehrheiten zusammenbekommt, dass er mit der SPD zusammenarbeiten kann, die vielleicht an Position dann knapp hinter den Grünen liegt und sich eine dritte Partei sucht. Die SPD arbeitet ja im Osten, im Brombeer-Osten, auch mit BSW zusammen, könnte ja auch sein. Mit Sahra Wagenknecht auf Bundesebene zusammenzuarbeiten, ist eigentlich nicht wirklich vorstellbar, aber wir werden sehen, was sich da noch an Bewegung zeigt.
Weil wenn man jetzt davon ausgeht, dass, sage ich mal, die CDU einläuft vor den Grünen, aber die Grünen eine Mehrheit schmieden könnten oder wollen könnten, zum Beispiel mit SPD, und dann ist ja, wie Sie sagen, die Frage schon, und wem? Also die FDP würde ich dann in der Konstellation ausklammern, weil ich glaube, eine Ampel nach der Ampel könnte man gedanklich ausschließen, aber dann bleibt ja eigentlich auch nicht mehr viel, wenn man die CDU nicht mitnimmt, weil wir über den Kanzler, den möglichen Kanzler Robert Habeck gesprochen haben.
Ja, und die Leute stellen sich ja die Koalition vor. Niemand rechnet mit irgendwelchen absoluten Mehrheiten. Wir haben schon darüber gesprochen, dass es eine, die Kanzlerkandidaten sind ein Höchstmaß unbeliebt bisher alle. Jeder in den anderen Gruppierungen ohnehin. Deswegen ist das relativ offen, wie man am Ende das addiert.
Mir ist übrigens in den vergangenen Wochen auch ein Licht aufgegangen, Herr Korte. Also passiert ja nicht häufig, aber eines der wenigen Lichter, warum Sie jetzt von Brombeeren oder anderen Obst- oder Gemüsesorten sprechen und deswegen in weiser Voraussicht Ihr Buch Wähler Märkte genannt haben, wo es ja darum geht,
Ja.
wer quasi auf einem Markt einkauft. Da kauft man ja
Ja.
selten Flaggen ein, sondern Obst oder Gemüse.
Gut, denn in der Tat, es geht mir nicht um das ökonomische Prinzip, denn ich bin jetzt kein Marktökonom, sondern es geht mir um die Gesprächsanordnung, die auf solchen Märkten, wie wir sie in den Städten kennen, eine große Rolle spielt. Weil die Grundidee war, dass durch die Überwindung von Gesprächsstörungen wir eben Politik wieder legitimieren und auch eine Resonanz herstellen zwischen Regierenden und Regierten. Und so ein Wochenmarkt ist dazu ideal, weil man auch Räume der Überschneidung kreiert. Und insofern passt das. Da werden auch Brombeeren verkauft. Es ist sehr schön, dass Sie das jetzt auch nach vielen Wochen endlich verstanden haben.
Ich habe Ihr Buch auch mehrmals gelesen, bis ich es auch inhaltlich verstehen musste. Deswegen ist dieser Schluss jetzt gerade rausgekommen.
Ja, na gut, wir hatten ja einen sehr schönen gemeinsamen Abend bei Ihnen auf dem Lerchenberg und haben ja gemeinsam auch über Teile dieses Buches gesprochen. Da hatte ich schon den Eindruck, dass Sie alles verstanden hatten.
Ich kann jetzt auch das Kompliment zurückgeben, während Sie der VRM unterstellt haben, dass wir unsere Finger so weit im Spiel haben, dass wir den Parteitag der Grünen punktgenau in Wiesbaden hinbekommen haben, könnte ich jetzt zurückgeben. Sie haben Ihre Finger so weit im Spiel, dass Sie die politische Situation in Deutschland so neu ordnen, dass dann die Wählermärkte und die Obst- und Gemüsesorten punktgenau reinpassen.
Ja, Touché, passt ja dann 1:1. Das ist gut.
Abschlussfrage. Wie geht's denn jetzt weiter? Im Moment überschlagen sich ja alle mit gegenseitigen Forderungen und Vorwürfen. Kriegen wir vielleicht auch noch ein paar Maßnahmen, die im Raum stehen, jetzt in den nächsten 3 Sitzungswochen beschlossen, oder bleibt das Inhaltliche jetzt gerade liegen?
Ja, wir haben ja die Besonderheit einer Minderheitsregierung, die wir über ein paar Wochen im Bund durchaus kennen. Es gibt immer Möglichkeiten, mit wechselnden Mehrheiten auch etwas noch hinzubekommen. Über Tolerierungsfraktionen, über stille Teilhabe, gibt so viele internationale Modelle. Dafür wird jetzt keine Zeit sein, das auszuloten, aber ich gehe eigentlich davon aus, dass das Gesetz zum Bundesverfassungsgericht mehrheitsfähig noch durchgesetzt wird, weil es das ist, was die Resilienz unserer Demokratie ausmacht. Da war man übereinstimmt der Meinung, dass es funktioniert. Und die sogenannte kalte Progression ist auch etwas, was die Mitteparteien gemeinsam verstehen, vereinbaren, dass ab 1. Januar das auch mit kleineren Steuergeschenken zusammenhängt, an dem alle Parteien interessiert sind. Andere Themen sehe ich nicht.
Das war die aktuelle Folge unseres Podcasts Korte und Ring zur sehr, sehr aktuellen Lage gerade. Danke, Herr Korte, dass Sie sich auch heute Zeit genommen haben, nachdem ich Sie in den vergangenen Tagen quasi in verschiedenen Medien, entweder in Japan oder bei sich zu Hause, auf Dauersendung gesehen habe. Deswegen danke auch für die Einordnung in unserem Podcast.
Ja, gerne.
Und wir hören uns wieder in der kommenden Woche. Ich glaube, die politische Welt in Deutschland dreht sich gerade so schnell, dass ich schon jetzt sehr gespannt darauf bin, über welche Konstellation wir in der nächsten Woche sprechen. In der vergangenen Woche konnten wir ja auch nur schwer abschätzen, wie es jetzt diese Woche aussieht. Deswegen danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Danke, Herr Korte.
Korte und Ring ist ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Dennis Rink, Produktion Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns über Social Media oder per Mail an audio@vrm.de.